Politik gestreift, der Kirschner-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kirschner-Podcast Politik gestreift. Ich bin Yvonne Mockenhaupt und bei mir sind Frau Dr. Ruth Lang und Herr Olaf Wissmann von der Bundestagsverwaltung. Wir sitzen hier im Reichstagsgebäude und wir wollen mit unserer heutigen Folge einen Blick in den Plenarsaal werfen. Frau Dr. Lang, Herr Wissmann, wenn Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz vorstellen möchten.
Ja, hallo, sehr gerne. Mein Name ist Ruth Lang. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Deutschen Bundestag und nach ganz unterschiedlichen Funktionen, die ich im Hause hatte, bin ich jetzt seit, glaube ich, 4, 5 Jahren Abteilungsleiterin der Abteilung Parlament und Abgeordnete und insofern zuständig für das gesamte Sitzungsgeschehen von Plenarsitzungen und Ausschusssitzungen.
Ja, vielen Dank, Frau Mockenhaupt, für die Einladung. Ich leite das Referat Parlamentsrecht, nunmehr auch seit gut 5 Jahren, fast 6 Jahren und bin ebenfalls seit 20 Jahren hier in der Bundestagsverwaltung tätig.
Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich bitte einmal ein Bild des Plenarsaals vor. Unter dem Bundestagsadler sitzt in der Mitte die Präsidentin. Links von ihr ist die Regierungsbank, auf der rechten Seite die Bundesratsbank. Vor diesen befindet sich der große Halbkreis mit den Plätzen der Abgeordneten, aufgeteilt in die einzelnen, wie wir umgangssprachlich sagen, Tortenstücke der Fraktionen. Über denen wiederum schweben die Besuchertribünen. Vielleicht drücken Sie einfach kurz auf Pause und schauen Sie sich ein Foto des Saals an. Ein Link dazu befindet sich in den Shownotes. Wer sitzt wo im Parlament? Wer hat welchen Platz? Wie sind die Plätze mit Aufgaben verbunden? All das würden wir gerne heute besprechen mit Ihnen. Beginnen wir bei den Fraktionen. Wer legt fest, wo die Fraktionen im Plenarsaal sitzen?
Ja, also dann beschäftigen wir uns zunächst mal mit dem großen Halbrund im Saal, wo die Abgeordneten sitzen. Wo welche Fraktion sitzt, üblicherweise wird das in den Gesprächen der Präsidentin mit den Fraktionen vor der konstituierenden Sitzung im Einvernehmen festgelegt. So hat es auch lange Zeit funktioniert. In der letzten Wahlperiode, es war also zu Beginn der 20. Wahlperiode, konnte kein Konsens darüber hergestellt werden, wie die Sitzordnung der Fraktion ist. Und wie so immer im Deutschen Bundestag, wenn kein Konsens hergestellt wird, muss das Plenum Beschluss fassen. Und das letzte Mal war es dann so, dass kurz nach der konstituierenden Sitzung zunächst eine vorläufige Sitzordnung festgelegt wurde von der Präsidentin zur konstituierenden Sitzung. Als bald danach der Beschluss gefasst wurde, damals haben sich AfD und FDP haben die Plätze, nee, CDU und FDP haben die Plätze getauscht. Und das wurde dann auch relativ schnell mit Mehrheit festgelegt und dann in der damals Weihnachtspause auch dann erfolgte der tatsächliche Umbau.
Es entstehen ja dann so Tortenstücke, ne? Also weil das eben so ein Rund ist, sitzen die sozusagen in Tortenform zusammen vorne. Das ist also ein großer Kampf, wer wie viel Plätze vorne in der ersten Reihe hat. Ja, richtet sich auch alles nach Proporz natürlich, wird dann schön ausgerechnet.
Haben die Abgeordneten einen festen Sitzplatz? Wer sitzt weiter vorne? Wer sitzt weiter hinten? Wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich haben die Abgeordneten keinen festen Sitzplatz. Innerhalb, also sie müssen natürlich in ihrem Tortenstück sitzen sozusagen, ja. Sie wollen auch im Zweifel gar nirgendwo anders sitzen, aber innerhalb dieses Tortenstücks können sie sich in der Regel aussuchen, wo sie sitzen. Wobei natürlich die ersten Reihen für die jeweilige Fraktionsführung schon reserviert sind. Da sitzen Fraktionsvorsitzende, parlamentarische Geschäftsführer, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wenn es voll wird, dann sitzen hinten tatsächlich die Hinterbänkler. Insofern stimmt der Begriff. Aber da es ja nicht immer voll wird, sondern in den Fachdebatten, übrigens vielleicht auch noch mal ein Thema für später,
Sehr gerne.
Ist der Plenarsaal ja nicht unbedingt immer voll. Und dann rücken natürlich auch die Hinterbänkler weiter nach vorne. Da sitzen dann weiter vorne üblicherweise die Redner, die dann auch zu diesem Debattenpunkt sprechen wollen. Es gibt eine Ausnahme von der Aussage, dass es keine festen Sitzplätze gibt. Und das sind die sogenannten fraktionslosen Abgeordneten, die es in aller Regel zu Beginn der Wahlperiode ja noch nicht gibt, sondern die erst entstehen durch Austritt aus einer Fraktion oder Ausschluss, wie auch immer. Die haben tatsächlich feste, zugewiesene einzelne Plätze, die ein bisschen isoliert von den Tortenstücken sich befinden. Und das dient einfach ehrlicherweise der Erkennbarkeit für das Abstimmungsverhalten. Denn vom Präsidium aus muss man ja dann bei Abstimmungen gucken, wer stimmt wie ab. Und dann kann man die Fraktionslosen auch besser lokalisieren.
Es ist auffällig, dass die vorderen Sitze sogar über einen Tisch verfügen. Die hinteren Plätze haben keine Tische. Warum ist das so? Und wie können sich die Hörerinnen und Hörer diese Plätze vorstellen? Was ist da zu finden?
Ja, richtig. Über Tische verfügen nur die ersten 6 Reihen des Halbrunds jeweils. Nun, warum ist das so? Es ist relativ naheliegend, damit man eben dort seine Unterlagen, seine iPads, seine Laptops zum Teil auch aufstellen kann. Die ersten 6 Reihen verfügen neben dem Tisch auch über ein Mikro und eine Schublade mit einem Fach drunter, um dort eben auch Arbeitsmittel abzulegen. Und früher war das natürlich sehr viel wichtiger als heute, über ein Telefon, mit dem eben Kontakt aufgenommen werden kann, zum einen zu den Plenarassistenten, aber zum anderen natürlich auch zu seinen Mitarbeitern und der Fraktion. In Zeiten des Handys hat sich das Ganze relativiert.
Gehen wir weiter zum Rednerpult. Jetzt sehen wir, es gibt das Rednerpult, aber es gibt Menschen, die dahinter sitzen. Können Sie uns beschreiben, wer dazugehört und welche Aufgaben gehen mit dem Sitzplatz einher?
Also hinter dem Rednerpult, wenn Sie das Bild des Saals vor Augen haben, finden Sie eine erhöhte, ja man könnte sagen graue Box. Und der wichtigste Platz in dieser Box ist natürlich in der ersten Reihe in der Mitte, was man auch an dem erhöhten Stuhl erkennt. Dort sitzt die amtierende Präsidentin oder der amtierende Präsident, also der oder die Sitzungsleiter. Und links und rechts neben der amtierenden Präsidentin oder dem amtierenden Präsident sitzen die Schriftführer. Schriftführer sind also auch Abgeordnete. Und was die Sitzungsleitung ist, ist relativ selbsterklärend. Aber die Schriftführer haben unterschiedliche Aufgaben. Von der Präsidentin links aus gesehen, es ist die Aufgabe des Schriftführers oder der Schriftführerin, die dort sitzt, die Redelisten zu führen. Das heißt also, zu klären, wer bei einem späteren Zeitpunkt wann, wie lange, in welcher Reihenfolge spricht. Wohingegen der Schriftführer oder die Schriftführerin auf der anderen Seite die Redezeit, also das heißt die tatsächlich gesprochene Zeit des Redners oder der Rednerin erfasst.
Dahinter gibt es noch einen Tisch. Da sitzt der Sitzungsdienst der Bundestagsverwaltung, also ganz oft Herr Wissmann. Und dieser Sitzungsdienst ist zur Unterstützung des Sitzungsvorstandes da, insbesondere zu geschäftsordnungsrechtlichen Fragen, die immer wieder im Zusammenhang mit so einer Debatte einfach auftauchen können oder im Zusammenhang mit Abstimmungen. Und dahinter wiederum sitzen dann 2 Plenarassistenten.
Wer sitzt davon links? Und wer sitzt rechts und gibt es dort reservierte Plätze?
Also wenn man vom Saal aus schaut, sitzt links neben dieser grauen Box, die Herr Wissmann eben beschrieben hat, die Bundesregierung auf der sogenannten Regierungsbank. Der Stuhl mit der erhöhten Lehne ist für den Bundeskanzler reserviert. Da darf sich auch kein anderer draufsetzen. Das macht auch übrigens keiner. Und in der allerletzten Reihe der Regierungsbank sitzen keine Minister, sondern da sitzen tatsächlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den jeweiligen Ressorts.
Die Seite der Bundesregierung, wie auch die andere Seite, das ist die Seite des Bundesrates, verfügt übrigens in den ersten drei Reihen auch über Tische, genauso wie bei den Abgeordneten, die wiederum mit Mikrofon und Telefon und vor allem auch einer Schublade ausgestattet sind. In dieser Schublade befindet sich übrigens die Geschäftsordnung, das Grundgesetz und der Kirschner.
Mhm, richtig, genau. Stimmt, in jedem ist der Kirschner, richtig.
Wir haben eben schon einen kurzen Blick auf die rechte Seite geworfen, auf die Bundesratsbank. Es gibt daneben noch einen Einzelplatz.
Das ist der Platz der Wehrbeauftragten tatsächlich, die für das Wohl der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zuständig ist und die ja auch vom Bundestag gewählt wird. Aktuell ist das die Wehrbeauftragte und sie darf an den Plenarsitzungen teilnehmen und ist auch regelmäßig in wehrspezifischen Debatten anwesend. Man kann sagen, dass innerhalb vielleicht der Regierungsbank die Plätze dann wiederum reserviert sind, weil sie eben auch danach gefragt haben, ob im Saal Plätze reserviert sind. Innerhalb der Regierungsbank habe ich schon gesagt, der mit der erhöhten Lehne ist der Bundeskanzler. Und dann gibt es aber tatsächlich auch eine Sitzordnung, die die dann festgelegt haben. Das heißt, daneben sitzt der Stellvertreter des Bundeskanzlers. Das ist aktuell noch der Wirtschaftsminister, daneben der Finanzminister, daneben Innenministerin und Außenministerin, Justiz- und Arbeitsminister und in der Reihe dahinter sitzen dann eben, oder die Reihen dahinter sitzen dann die anderen Ressorts tatsächlich. Also da gibt's auch so eine Hackordnung, will ich mal sagen, wo auch niemand wagen würde, sich auf diesen Platz zu setzen, es sei denn, Ministerin oder Minister ist abwesend und an der Stelle sitzt dann parlamentarischer Staatssekretär.
Vor dem Rednerpult sitzen Stenografen. Es stellen sich vielleicht die jüngeren Hörerinnen und Hörer die Frage, warum braucht man denn Stenografen? Wiederum andere könnten sagen, wir haben eben gehört, es gibt Schriftführerinnen und Schriftführer. Welche Aufgaben haben die Stenografen und warum wechseln die so häufig die Plätze?
Genau, die Stenografen sitzen vor dem Rednerpult in einem ja etwas versenkten, halbrunden Graben. Sie sitzen dort mindestens immer zu zweit. Und zwar einer sitzt immer alle 10 Minuten da und ein anderer sitzt dort 30 Minuten. Und dann werden sie abgewechselt, gehen jeweils in ihr Büro und das, was sie vorher in Steno geschrieben haben, wird dann eben zu Papier früher und eben heute dann in den Rechner gehackt. Sodass auf diese Weise das stenografische Protokoll in der Regel schon am nächsten Morgen fertig ist. Ja, die oft gestellte Frage, warum braucht man Stenografen? Es gibt doch die ganze Technik und so. Und wir haben hier ja auch Technik. Die Stenografen verfügen zum einen über die Möglichkeit, nicht über die Möglichkeit, sondern haben die Fähigkeit, unmittelbar zuzuordnen, wer was sagt. Und zum anderen hören sie aber auch viel mehr als die Technik, denn genau wie hier in diesem Studio wird von der Technik nur das erfasst, was im Mikros gesprochen wird. Es sind aber nicht permanent an jedem Tisch im Saal und auch nicht an den Einzelstühlen Mikros dran. Und so können Zwischenrufe oftmals überhaupt erst durch die Stenografen erfasst werden.
Und zugeordnet, das ist auch wichtig, ja. Denn auch das könnte nochmal wieder ein Thema für eine andere Folge sein. Man muss ja auch schauen, was da in den Saal gerufen und gesprochen wird. Das soll ja auch der parlamentarischen oder der Würde des Parlaments entsprechen. Und deswegen, wenn das irgendwie daneben geht, was da gerufen wird, muss man das ja auch zuordnen können, weil man dann eben auch Ordnungsmaßnahmen verhängen kann.
Das heißt, im Protokoll, was für alle verfügbar ist, öffentlich verfügbar ist, hören wir nicht nur das gesprochene Wort oder lesen wir nicht nur das gesprochene Wort nach, sondern auch Regungen innerhalb des
Da steht dann zum Beispiel Gelächter aus der SPD-Fraktion oder Zuruf des Abgeordneten XY und dann wird eben auch wörtlich sozusagen das wiedergegeben.
Was passiert denn, wenn ein Redner, eine Rednerin eine Summe beispielsweise versehentlich falsch nennt oder vielleicht ein Wort verwechselt oder wie auch immer. Was passiert dann? Wird das dann so im Protokoll gedruckt?
Nein, das sind ja offensichtliche Versprecher. Die werden nach Rücksprache mit dem Abgeordneten oder der Abgeordneten durch die Stenografen dann selbstverständlich korrigiert.
zum Rednerpult selbst. Das ist für alle Mitglieder des Bundestages ja doch, zumindest für die Neuen, ein großer Moment, vor dem Bundestag zu sprechen. Was erwartet da den Redner, die Rednerin? Was sieht man dort? Man sieht häufig ein Glas Wasser, was jeweils neu hingestellt wird. Aber was gibt es in diesem, an diesem Rednerpult sonst noch?
Also erstmal ist das Rednerpult natürlich höhenverstellbar, was wichtig ist, weil wir ja auch durchaus immer wieder Abgeordnete haben, die auch im Rollstuhl sitzen oder eben auch sehr unterschiedlich groß sind. Das kann man selber dann einstellen. Das Rednerpult hat ein Mikrofon und es verfügt über eine Ampel, sag ich mal, mit den Farben Grün, Gelb und Rot. Das korrespondiert zum Mikrofon oder zur Uhr, was oben bei der Präsidentin ablesbar ist. Die Präsidentin hat eine Uhr, auf der die Redezeit des jeweiligen Redners digital eingestellt wird und rückwärts zählt. Und auch da kommt dann die Ampel sozusagen. Redezeit läuft noch, ist grün, Redezeit nähert sich dem Ende, ist gelb und Redezeit ist abgelaufen, ist rot. Und diese Farben spiegeln sich auch am Rednerpult dann wieder. Das heißt, der Abgeordnete sieht, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Und wenn er dann trotz mehrfacher Aufforderung aus dem Präsidium bei abgelaufener Redezeit trotzdem immer weiterspricht, dann kann es auch sein, dass die Präsidentin oder der amtierende Präsident ihm den Saft abstellt und das Mikrofon. Das lässt sich von oben regulieren und das Mikrofon ausstellt. Das passiert wirklich also nur in absoluten Ausnahmefällen, aber technisch ist es möglich.
Wir haben eben kurz über das Glas Wasser gesprochen. Man hört immer von den Saaldienern. Es gibt natürlich auch weibliche Saaldiener, die besonders gekleidet sind. Was machen diese Saaldiener, die wir sehen? Und was machen die Saaldiener, die ja sehr prominent während der Sitzung zu sehen sind, außerhalb der Sitzungswochen?
Ja, also die Saaldiener, das ist eine etwas veraltete Bezeichnung. Heute nennen wir sie Plenarassistenten. Und man kann einfach sagen, ohne sie läuft während einer Sitzung schlichtweg nichts. Die aus dem Fernsehen oder auch wenn man als Besucher da ist, das, was man beobachtet, das Wasser bringen, das ist eigentlich nur die kleinste und marginalste Aufgabe der Plenarassistenten. Sie stellen daneben die Redezeit ein. Sie übernehmen technische Aufgaben. Also beispielsweise Sonnenschutz für den Plenarsaal, für die Abgeordneten, für den Redner kann eingestellt werden. Sie sind aber vor allem immer die ersten Ansprechpartner für die Kontaktaufnahme der amtierenden Präsidentin oder des amtierenden Präsidenten zu Dritten. Das heißt, wenn ein amtierender Präsident Rücksprache mit einem PGF wünscht, dann wird das über die Plenarassistenten und Assistentinnen organisiert.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Tribünen, die wir im Plenarsaal sehen, die in den Plenarsaal reinreichen. Dort nehmen Vertreterinnen und Vertreter der Presse Platz, aber auch die vielen Besucherinnen und Besucher des Bundestages und Ehrengäste. Was können Sie zu den Tribünen sagen?
Ja, es gibt insgesamt 6 Tribünen, die in den Plenarsaal oben reinreichen. Ich wechsle jetzt mal die Perspektive und guck mal aus der Sicht der Präsidentin. Schau mir dann die 6 Tribünen an und kann sagen, die Tribüne ganz links ist die, die für die Presse der Presse vorbehalten ist. Und die anderen Tribünen sind eigentlich für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher da, die die Möglichkeit haben, an einer Plenarsitzung teilzunehmen und ein bisschen diese sehr besondere Atmosphäre auch zu erspüren. Dafür kann man sich übrigens bei unserem Besucherdienst anmelden über das Internet. Und wir haben noch eine Ausnahme, nämlich die 3. Tribüne von links ist bei Sonderveranstaltungen oder wichtigen Veranstaltungen tatsächlich Ehrengästen vorbehalten, die dann dort auch von unserem Protokoll platziert werden. Darunter, das sieht man immer als Besucher gar nicht, gibt es aber auch die Möglichkeit eben, dass wir Tontechniker unterbringen. Und wenn wir ausländische Gäste haben, brauchen wir auch Dolmetschmöglichkeiten. Da sitzen dann auch zum Beispiel Dolmetscher in speziellen Dolmetschkabinen.
Zum Besuch des Bundestages geben wir die Informationen auch gerne noch in die Shownotes. Eine Frage zum Abschluss und die Hörerinnen und Hörer werden da vielleicht schon drauf warten. Warum ist der Plenarsaal manchmal so leer? Und damit verbunden vielleicht noch eine weitere Frage: Wer darf denn eigentlich in den Plenarsaal reingehen? Wer darf sich dort überhaupt aufhalten?
Ja, eine auch an uns oftmals herangetretene Frage, warum ist der Plenarsaal manchmal so leer? Also zunächst einmal muss man schon auf die Art der Debatte schauen, wann er denn wirklich leer ist. Und darauf hinweisen, dass es in den sogenannten Kernzeitdebatten alles andere als leer ist, sondern mitunter durchaus gut gefüllt ist. Das gilt natürlich auch so für große Ereignisse wie Wahlen, der Präsidenten, konstituierende Sitzung oder auch Bundeskanzlerwahl. Aber es stimmt natürlich, bei der großen Mehrzahl der Debatten ist der Plenarsaal relativ leer. Das hat aber auch seinen Grund, denn wir verhandeln in den Debatten die unterschiedlichsten Themen. Und dann macht es natürlich Sinn, und so ist es auch, dass die jeweiligen Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zu diesen Themen sprechen und eben ihren Kolleginnen und Kollegen zuhören. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, einen Landwirtschaftspolitiker zu komplizierten Steuerthemen sprechen zu lassen. Das sollten die Steuerexperten aus den jeweiligen Fraktionen tun. Und währenddessen beschäftigt sich dann eben beispielsweise der Landwirtschaftspolitiker mit anderen Bereichen aus seinem Fachgebiet, arbeitet in Arbeitsgruppen oder in Ausschüssen. Und das ist eben auch eine sinnvolle Arbeitsteilung und keinesfalls Ausdruck von, ja, wenn man so will, Faulheit der Abgeordneten, sondern es ist das Gegenteil. Man konzentriert sich auf das, was man kann und was dort gerade wichtig ist und besprochen werden muss. Und kann dann, die anderen nehmen die anderen Termine weiter.
Ja, nochmal, Sie hatten gefragt, wer hat Zutritt zum Plenarsaal? Das ist tatsächlich auch klar geregelt. Zutritt haben grundsätzlich nur die Abgeordneten, die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung, die Wehrbeauftragte und diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, die konkret für diese Sitzung dann auch im Einsatz sind. Ansonsten darf da während der Plenarsitzung niemand rein. Dann hört man ja immer häufig, ausländische Gäste sprechen in einer Sitzung des Bundestages auf dem Rednerpult. Nee, das ist falsch. Das ist dann keine Sitzung des Bundestages, sondern das ist dann eine Sonderveranstaltung. Wenn wir tatsächlich von einer Plenarsitzung sprechen, dann ist der Kreis, den ich eben genannt habe, wirklich abschließend. Sonst kommt keiner rein.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die vielen Informationen.
Super.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Gerne. Tschüss.